Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Der tschechische Soldat, der vor 2 Wochen bei einem Autounfall im Irak verletzt worden war, ist heute früh im zentralen Militärkrankenhaus in Prag gestorben. Dies teilte der Direktor des Krankenhauses Miroslav Bartosz der Nachrichtenagentur ČTK mit. Der Unfall hatte sich am 9. Mai auf dem Rückweg der tschechischen Soldaten von Bagdad nach Kuwait ereignet. 3 Menschen wurden dabei verletzt, alle wurden in die Tschechische Republik zurücktransportiert. Der nun verstorbene Mann hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Die von den Ärzten zunächst gehegte Hoffnung auf eine Besserung seines Zustandes hat sich nicht erfüllt. Die Untersuchung der genauen Unfallursache ist nach Worten des Befehlshabers der in Kuwait stationierten ABC-Waffenabwehreinheit Dusan Lupoljev noch nicht abgeschlossen. Im tschechischen Finanzministerium finden heute Abend Verhandlungen zwischen Regierungsvertretern und Gewerkschaftern über die geplante Finanzreform statt. Ein Sprecher des Finanzministeriums meinte gegenüber der Nachricht, die Regierung wollte für die Lohnerhöhung von Lehrern, Ärzten und anderen Dienstnehmern des öffentlichen Bereiches vorerst 16 Milliarden Kronen, das sind etwa 530 Millionen Euro, zur Verfügung stellen. Im Zuge der Einsparungsmaßnahmen hat man diese Summe auf 5 Milliarden gekürzt. An den heutigen Verhandlungen nehmen auch Schulministerin Petra Buskova und Arbeits- und Sozialminister Zdeněk Škromach teil. Im Senat, dem Oberhaus des tschechischen Parlaments, wurde heute der Gesetzesvorschlag einer Gruppe von 10 Senatoren zur Einführung einer Direktwahl des Staatsoberhauptes erwartungsgemäß abgelehnt. Ein Scheitern des Vorhabens, den Präsidenten direkt vom Volk und nicht wie bisher vom Parlament wählen zu lassen, bedeutet dies jedoch nicht. Die Hintergründe der einstweiligen Ablehnung beruhen zum Teil eher auf formalen Gründen. Einige Gegner des Vorschlages meinen außerdem, dass eine Direktwahl des Präsidenten gleichzeitig auch mit einer Stärkung von dessen Vollmacht einhergehen solle. Prinzipiell herrscht jedoch in Tschechien zwischen allen Parlamentsparteien ein weitreichender Konsens im Sinne einer künftigen Direktwahl des Staatsoberhaupts. Der Großsenat des obersten Gerichtes in Brno-Brünn hat heute der Beschwerde eines Mannes stattgegeben, der im Jahre 1953 den Militärdienst verweigert hatte und damals zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Der Antrag auf Rehabilitierung, den das heute 69-jährige Mitglied der Zeugen Jehovas gestellt hatte, war noch im Herbst mit der Begründung abgelehnt worden, es sei diskriminierend, nur jene zu entschädigen, die den Militärdienst aus religiösen Gründen abgelehnt hätten. Bei der nunmehrigen Entscheidung kam man jedoch von der bisherigen Argumentation der Religionsfreiheit ab und stützte sich generell auf den Terminus Gewissensfreiheit. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Morgen Freitag ist es überwiegend bewölkt, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 21 Grad, in 1000 Metern Höhe um 12 Grad, Wind aus südwestlicher Richtung mit bis zu 5 Metern pro Sekunde. Soweit die Meldungen, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Und das sind einige unserer heutigen Themen. Im Unterschied zu allen anderen ehemaligen Ostblockstaaten gibt es in Tschechien für die Stellung der katholischen Kirche auch weiterhin keine eindeutige Rechtsgrundlage. In einer Veranstaltungsreihe über die EU-Beitrittskandidaten hat sich am Mittwoch die Tschechische Republik im Europäischen Informationszentrum Berlin präsentiert. Auch hierüber berichten wir. Und Ex-Präsident Václav Havel erhält die beiden höchsten tschechischen Auszeichnungen und wurde am Mittwoch zum Ehrenbürger Prags ernannt. Dies, meine Damen und Herren, nur ein kurzer Vorgeschmack auf einige unserer Themen im heutigen Tagesecho. In der anschließenden Sendereihe Begegnungen laden wir Sie dann in das neue Prager Kontaktbüro der Sudetendeutschen Landsmannschaft ein, das in den vergangenen Wochen hierzulande für so einige Aufregung sorgte. Das Verhältnis zwischen Tschechien und dem Vatikan bleibt auch 14 Jahre nach der politischen Wende ohne rechtliche Grundlage. Das Abgeordnetenhaus lehnte am Mittwoch den Entwurf eines Vertrags zwischen Tschechien und dem Vatikan ab, der erstmals offiziell den Status der katholischen Kirche in Tschechien regeln sollte. Martina Schneibergowa fasst zusammen.
Der Vertrag, mit dem auch die Tätigkeit der Kirche im Schul- und Gesundheitswesen, im Sozialbereich bzw. in der Armee geregelt werden sollte, wurde mit 110 von 177 Stimmen abgelehnt. Gegen den Vertrag stimmten die Kommunisten, die Mehrheit der Bürgerdemokraten und viele Sozialdemokraten. Der Vertrag wurde von den Christdemokraten und Unionisten und einigen sozialdemokratischen und bürgerdemokratischen Abgeordneten unterstützt. Außenminister Cyril Svoboda wies die Einwände der Gegner des Vertrags zurück, denen zufolge der Vertrag der tschechischen Rechtsordnung widersprechen würde. Die Ursachen für die Ablehnung des Entwurfs sieht er anderswo.
Hier
paarte sich Peinlichkeit mit Unwillen, denn der Vertragsentwurf wurde ordnungsgemäß von Experten und Politikern ausgehandelt und vom Kabinett gebilligt. Er beeinträchtigte niemanden und verbot nichts. Ich weiß nicht, worüber ich verhandeln soll, denn niemand hat sich hier die Mühe gemacht, mitzuteilen, worin das Problem eigentlich besteht. Diejenigen, die gegen den Vertrag stimmten, hatten bzw. haben nicht den Mut, den ausschlaggebenden Satz zu sagen, nämlich, wir wollen keinen Vertrag mit der katholischen Kirche.
Die Vermutung des Außenministers scheint nicht unbegründet zu sein. Der Vizevorsitzende der Opposition und Bürgerdemokraten, Jan Zahradil, sagte nach der Abstimmung,
es gibt da bestimmt zahlreiche Menschen, die einen solchen Vertrag befürworten. Entweder störte sie der Text oder die Art, wie man den Vertragsentwurf durchsetzen wollte.
Der Sprecher der tschechischen Bischofskonferenz, Daniel Herrmann, ist der Meinung, dass bei der Abstimmung folgende Faktoren eine Rolle spielten. Mangelnde Kenntnisse, die immer noch bestehenden Vorurteile aus der Zeit der, so Herrmann wörtlich, kommunistischen Gehirnwäsche und auch der nicht übersehbare böse Wille. Die Kirche müsse diese Tatsachen zur Kenntnis nehmen und auch weiterhin ohne einen entsprechenden Vertrag leben, sagte Herrmann.
Ich bin davon überzeugt, dass diese Tatsache keinen entscheidenden Einfluss zum Beispiel auf das Leben der Pfarrgemeinden oder der Gläubigen haben wird. Es ist eher eine Schande auf völkerrechtlicher Ebene. Wie wird die europäische Zukunft Tschechiens aussehen? Zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe am Europäischen Informationszentrum in Berlin, in deren Rahmen sich alle EU-Beitrittskandidaten vorstellen, wurde am Mittwochabend unter anderem auch diese Frage diskutiert. Unser Mitarbeiter Jörn Nuber hat die Präsentation Tschechiens verfolgt.
Bei der Diskussion zwischen dem EU-Parlamentarier Carsten Knolle und dem Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin, Boris Lazar, zeigte sich Lazar als Befürworter der EU-Mitgliedschaft und definierte Europa ganz unpolitisch als erweiterte Heimat. Wirtschaftlich und politisch sei die Abhängigkeit der Tschechischen Republik von den EU-Staaten schon heute sehr groß. Nach Meinung des Botschafters wird die EU-Mitgliedschaft wegen des aktiven Mitspracherechts deshalb eine erhöhte Souveränität seines Landes mit sich bringen. Dennoch sieht der Tschechien, insbesondere was die EU-Außenpolitik angeht, eher in einer untergeordneten Rolle. Der Botschafter kann sich nicht vorstellen, dass Tschechien versuchen wird, sich im Machtgefüge der europäischen Staaten neu zu positionieren, wie es in den letzten Monaten von Polen zu beobachten war. Seiner Meinung nach müssen weiterhin Deutschland und Frankreich das Ordnungsprinzip darstellen. Das größte Anliegen des konservativen EU-Parlamentariers Knolle ist die Wiederetablierung einer breiteren Bürgerschicht sowie die Beseitigung der Korruption. Bezüglich der Beneš-Dekrete forderte er Tschechien erneut zu einer Entschuldigungsgeste auf und machte die starre Haltung Prags für die umstrittene Meinung der Parlamentarier zum EU-Beitritt Tschechiens verantwortlich. Dabei stellte Knolle klar, dass es nicht um die Rückgabe der enteigneten Grundstücke und Häuser gehe. Der besonnene Botschafter Lazar erwähnte darauf die dauernden Bemühungen Václav Havels um Versöhnung und machte deutlich, dass Tschechien sich nicht in einseitiger Bringschuld sehe. Befragt zu den Ängsten der tschechischen Bürger vor der EU-Mitgliedschaft, will der Botschafter in seinem Land keine generellen Befürchtungen festgestellt haben. Vielmehr seien es konkrete, lebensnahe Fragen und Probleme, die die einzelnen Bürger beschäftigten. Was wird eine Semmel kosten? Wer bezahlt meine Rente? Statt die Furcht vor dem großen Ausverkauf an die Wand zu malen, nennt Lazar ein Beispiel internationaler Zusammenarbeit, das gar zum großen Identifikationsobjekt geworden ist, die Škoda-Werke. Und Lazar kommt zu dem Schluss, das da ist der Weg.
Jörn Nuber aus Berlin. Der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Václav Havel, wird mit den beiden höchsten Auszeichnungen des Landes geehrt. Des Weiteren wurde Havel am Mittwoch zum Ehrenbürger Prags ernannt. Dagmar Keberlova bringt weitere Informationen dazu.
Ex-Präsident Václav Havel wird den Orden des Weißen Löwen und den Orden Tomáš Garrigue Masaryk sein Leben lang tragen. Darüber hat am Mittwoch das Abgeordnetenhaus abgestimmt. Der Senat gab seine Zustimmung bereits im April. Zum ersten Mal überhaupt werden die beiden Parlamentskammern einen tschechischen Ex-Präsidenten mit den höchsten Orden auszeichnen. Die Auszeichnung schlug der Senat vor. Im Parlament waren die kommunistischen Abgeordneten dagegen. Diese machen Havel vor allem den Zerfall der Tschechoslowakei im Jahre 1992 zum Vorwurf. Die meisten Abgeordneten glauben allerdings, dass Havel sich um den tschechischen Staat verdient gemacht hat und lehnen die kommunistischen Anschuldigungen ab. So auch der christdemokratische Abgeordnete Jan Kasal. An dem Zerfall der Tschechoslowakei war nicht Václav Havel schuld. Zu dem Zerfall kam es aufgrund der Situation, die es damals nach der Herrschaft der Kommunisten gab. Und dies kann man sicher nicht Václav Havel vorwerfen. Des Weiteren erhielt Václav Havel am Mittwoch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Prag. Die Urkunde hat ihm der Prager Oberbürgermeister Pavel Behm verliehen. Behm sagte, dass die Stadt mit dem Namen Václav Havels untrennbar verbunden sei und viele Veränderungen in der Stadt gerade er vorgenommen habe. Havel beschrieb seine Beziehung zur Moldau-Metropole folgendermaßen: Es ist eine Stadt, mit der ich lebe, und ich gebe zu, je älter ich werde, desto intensiver erlebe ich mit, was mit der Stadt passiert, sowie das Gute als auch das, was mir persönlich als nicht so gut erscheint.
In Salzburg trafen am Mittwoch die Staatsoberhäupter zahlreicher europäischer Staaten zusammen, darunter auch der tschechische Präsident Václav Klaus. Über den Beginn des Treffens hören Sie folgenden Telefonbericht von unserem Kollegen Lothar Martin.
Mit dem feierlichen Eröffnungszeremoniell auf dem Residenzplatz in Salzburg begann am Donnerstagmittag, 12.50 Uhr Ortszeit, das 10. Gipfeltreffen der Präsidenten der mitteleuropäischen Länder, an dem in diesem Jahr die Rekordzahl von 17 Präsidenten teilnimmt. Neben dem gastgebenden Präsidenten Tomasz Kleszczi aus Österreich sind dies die Präsidenten der EU-Länder Deutschland und Italien, die Präsidenten von 5 EU-Kandidatenländern, darunter die Tschechische Republik, vertreten durch ihr Staatsoberhaupt Václav Klaus, und die Präsidenten weiterer 9 mittel- und südosteuropäischer Länder, unter anderem auch Leonid Kučma aus der Ukraine und der Präsident von Serbien-Montenegro Svetozar Marovic. Mit dem 10. dem Jubiläums-Summit kehrt das Präsidententreffen zurück an jenen Ort, wo es vor 10 Jahren im Juli 1993 aus der Taufe gehoben wurde, nämlich beim informellen Treffen der 4 Präsidenten aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Tschechien, damals noch durch den engagierten Dichterpräsidenten Václav Havel vertreten. In seiner Eröffnungsrede sagte Tomasz Kleszczi unter anderem, dass das vereinte Treffen der 17 Präsidenten, immer wieder durch die Medien dokumentiert, ein wunderbares Symbol abgibt der gemeinsamen Kommunikation in Europa. Zum Thema der Nachkriegsordnung im Irak sagt er unter anderem, es gilt, die Rolle Europas zu stärken, und die NATO sei nicht das richtige Organ für eine europäische Sicherheitspolitik. Die Europäer sollten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Kleszczi zeigte sich damit eindeutig, dass er ein Befürworter der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Außenpolitik ist. Noch ein Wort zum Eröffnungszeremoniell. Unter den Klängen von Beethovens Ode an die Freude schritten die 17 Präsidenten die Ehrengarde des österreichischen Bundesheeres ab, und dem tschechischen Präsidenten Václav Klaus war die Freude sichtlich ins Gesicht geschrieben, Teilnehmer dieses Treffens sein zu dürfen, einem Treffen, das sicher wieder einen kleinen Baustein europäischer Geschichte schreiben wird. Lothar Martin für Radio Prag aus Salzburg.
Und zum Abschluss unseres Tagesechos nun ein Nachruf auf den verstorbenen Opernsänger Ivo Žídek. Markéta Maurová hat das Wort.
Ivo Žídek wurde beim tschechischen Publikum vor allem als Darsteller des Jeník, der männlichen Hauptfigur in der Oper Die verkaufte Braut von Bedřich Smetana, berühmt. In dieser Rolle debütierte er 1947 am Nationaltheater in Prag, das 40 Jahre lang seine Heimatbühne blieb. Er kam dorthin, nachdem er die ersten Opernerfahrungen in seiner nordmährischen Herkunftsregion im Theater in Ostrava gemacht hatte. Zu seinen weiteren berühmten Rollen zählten der Prinz in Dvořáks Rusalka, Števa und Laco in Janáčeks Jenufa und weitere Partien im Weltrepertoire, von Mozart über Verdi und Puccini bis zu Wagner. Die Treue zur führenden tschechischen Bühne hinderte Žídek nicht am Gastieren, und zwar Europa und weltweit. Er hatte unter anderem auch Engagements an den Staatsopern in Berlin und Wien. Zur Emigration aus der Heimat hat er sich jedoch nie entschieden. Während der Samtenen Revolution 1989 sorgte Žídek für Aufsehen, als er sich öffentlich vom kommunistischen Regime lossagte und bei den Massenprotesten in Prag für die Demonstranten sang. Nach der Wende stand er 2 Jahre als Direktor an der Spitze des Prager Nationaltheaters. Im Jahre 1998 wurde Ivo Žídek für sein Lebenswerk mit dem Thalia-Preis ausgezeichnet.
Musik. месту смутне наступиш, спадочи цесту.
Diesen Klängen von Ivo Žídek, meine Damen und Herren, geht unser Tagesecho vom 22. Mai zu Ende. Für alle, die sich erst jetzt eingeschaltet haben, sie befinden sich auf den Frequenzen von Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und damit übergebe ich jetzt an meine Kollegin Martina Schneibergova, die sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Begegnungen erwartet. Diesmal geht es um das neue Prager Kontaktbüro der Sudetendeutschen Landsmannschaft, um eine, so viel vorab, in Tschechien ziemlich umstrittene Institution.
Begegnungen.
Würde jemand in Prag eine Zweigstelle der Al-Qaida eröffnen, würde das nicht so viel Lärm hervorrufen wie die Eröffnung des Büros der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Das Kassenkonzert, an dem eine breite Skala von Protestierenden teilnimmt, von den Kommunisten bis zu den Rechtsextremisten, findet wie üblich unter dem Dachstuhl der Tageszeitung Bravo statt. Dies schrieb der Politologe Bohumil Doležal einleitend in seinem Kommentar am 1. April in der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, das heißt kurz nachdem das erwähnte Kontaktbüro in Prag eröffnet worden war. Er fasste damit Treffen die vor allem für die Medien bestimmten nachfolgenden Stellungnahmen zahlreicher Politiker zusammen. Nicht alle Politiker reagierten auf den angebotenen Dialog ablehnend. So betonte in diesem Zusammenhang zum Beispiel der stellvertretende Senatspräsident Jan Rummel vor kurzem gegenüber der Wochenzeitung Respekt, es sei notwendig, alle Kommunikationswege zu öffnen. Über die Eröffnung des Kontaktbüros haben wir Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, im Tagesecho sowie in den Nachrichten bereits im März informiert. Ich besuchte das Kontaktbüro der Sudetendeutschen Landsmannschaft auf der Prager Kleinseite, um mehr über die bisherige zweimonatige Tätigkeit zu erfahren. Über die Beweggründe für die Errichtung des Büros sagte sein Geschäftsführer Peter Barton.
Ja, also das Büro, das Kontaktbüro des Sudetendeutschen ist also keine Pressestelle oder kein Propagandabüro. Das ist also keineswegs der Zweck unserer Arbeit, sondern wir wollen hauptsächlich hier informieren die tschechischen Bürger, die mit verschiedenen Anfragen zu uns kommen. Und es geht nicht nur um Bürger, es geht auch um tschechische Organisationen, die wollen Kontakte zu den Sudetendeutschen, hauptsächlich zu einigen sudetendeutschen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland anknüpfen.
Das Büro wurde vor knapp 2 Monaten eröffnet. Mit welchen konkreten Bitten oder Fragen kommen die Leute?
Ja, die Anfragen sind natürlich ganz unterschiedlich. Ich kann sagen, dass die meisten Interessenten, das sind, würde ich sagen, Wünsche, wo wir versuchen helfen. Und es ist schon uns auch einiges gelungen. Was mich auch sehr freut, dass es hier auch das Interesse besteht, im Bereich der Kultur einige Kontakte anknüpfen. Zum Beispiel der Herr Professor Zwejkowski, der war früher am Prager Konservatorium. Heute ist er Leiter von einem Blecher-Ensemble und der will eine Komposition von Widmar Hade aufführen. Das ist ein sudetendeutscher Komponist und Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts in Regensburg. Es freut mich, dass wir hier etwas fortsetzen können, was vielleicht noch vor dem Krieg ganz normal war. Das heißt auch so ganz einfache menschliche und kulturelle Kontakte. Und das ist etwas, wo ich auch den Sinn unserer Arbeit sehe, dass wir in der Zukunft ganz normal kommunizieren können. Das heißt, dass wir uns näher kennenlernen können und sehen, wie eigentlich sehr verwandt wir sind. Und dass wir die Probleme, die hier immer noch bestehen, das muss man natürlich auch sagen, dass alles noch nicht so ideal ist, aber dass man diese Probleme auch lösen kann.
Manchmal hat man in Tschechien den Eindruck, dass sich für die sogenannten sudetendeutschen Angelegenheiten nur ältere Menschen interessieren. Sie haben eben eher über die zukunftsorientierte Arbeit gesprochen.
Ja, ich kann sagen, dass es sind sehr oft auch ganz junge Menschen, die mit dem Wunsch zu uns kommen, uns besser kennenzulernen. Das ist auch oft so, dass gerade im Grenzgebiet heute auch sehr viele junge Menschen wohnen und die fragen oft ihre Eltern oder Großeltern, wer hat hier früher gelebt? Wir suchen nach der Geschichte unseres Ortes. Wir wollen wissen, wie war die Geschichte vor mehr als 60 Jahren? Wie war es früher? Und das ist ganz interessant. Also auch einige Initiativen, sagen wir Bürgerinitiativen, die in letzter Zeit entstanden sind, die kommen zum großen Teil von den jungen Leuten. Das heißt zum Beispiel auch die Initiative um Weckelsdorf im Nordostböhmen. Hier handelt es sich um jüngere Menschen, die meisten jünger sind als 40 Jahre. Ja, neben der Weckelsdorfer Initiative würde ich hier gerne auch sagen, dass wir Anrufe und Briefe bekommen von jungen Leuten, die nach dem Studienmaterial suchen, die sich um die Geschichte dieses Landes interessieren. Und da natürlich gibt es in München das Sudetendeutsche Archiv und die wissenschaftliche Bibliothek. Und auch hier können wir helfen den Menschen, dass man nach München kommt, dass man da studieren kann und vielleicht findet man auch etwas, was man hier in der Tschechischen Republik nicht so einfach finden kann. In dieser Hinsicht glaube ich, dass wir da besonders viel vermitteln können.
Und Sie selbst studierten Geschichte oder Politologie?
Ja, ich stamme aus diesem Land. Ich selber habe deutsche, tschechische und ungarische Vorfahren. Das heißt, meine Verwandte, die stammen aus dem ganzen mitteleuropäischen Raum. Und deswegen ist es mir so ganz besonders wichtig, dass gerade die Völker, die hier leben in dieser Region, dass die irgendwie näher zusammenkommen. Und ich selber, ich habe die Politik, Geschichte und Slawistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. 12 Jahre habe ich in der Hans-Seidel-Stiftung gearbeitet und ich bin sehr froh, dass ich diesmal wieder in diesem Land arbeiten kann und bin ganz zuversichtlich, dass die Arbeit der sudetendeutschen Vertretung in Prag zugunsten von beiden Nationalitäten, das heißt sowohl von den Sudetendeutschen wie auch den Tschechen kommen wird. Das heißt, dass wir die gemeinsame Zukunft tatsächlich noch besser formieren können, auch dank dieser Arbeit hier in Prag.
Am Mikrofon war der Geschäftsführer des Kontaktbüros der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag, Peter Barton.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Schneiberger über das neue Kontaktbüro der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unserer halben Stunde. Im Namen aller, die sich an dieser Sendung beteiligt haben, verabschiedet sich aus dem Studio Silja Schulteis. Wir freuen uns auf ein Wiederhören mit Ihnen auf den Frequenzen von Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und wir freuen uns auch immer über Kritik und Anregungen von Ihnen. Schreiben Sie uns einfach einen Brief, eine E-Mail oder ein Fax. Auf Wiederhören bei Radio Prag.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe.